Wir haben es geschafft, David Schraven in diese Podcast-Folge zu bringen, den Gründer von Korrektiv, der Unglaubliches erzählt in dieser knappen Stunde, die ihr euch jetzt dann anhören könnt. Es gibt das erste Mal ein Vorwort heute, weil ich euch ein bisschen vorwarnen muss. David ist einer der Top-Journalisten mit Korrektiv, hat die ganz großen Geschichten aufgedeckt. Dementsprechend ist er natürlich auch viel unterwegs und war heute aus dem Auto zugeschaltet. Also wenn ihr ab und zu mal bricht das Signal ab, weil er kein Netz hatte, bleibt dran. Es sind wirklich ganz krasse Enthüllungen. Es ist in einer ganz großen Geschichte über Russland dran. Er erzählt uns, wie er die Trump-Regierung eigentlich dahin siechen sieht in relativ kurzer Zeit jetzt dann. Und wir reden ganz viel über Wirtschaftskrise oder Nicht-Wirtschaftskrise. Es lohnt sich, dran zu bleiben. Aber gerade wenn ihr vielleicht nicht den Videopodcast seht, wo ihr dann auch mal seht, dass das Signal hängt, sondern den Audiopodcast hört, es hängt immer mal wieder. Aber ich habe immer sehr darauf geachtet, dann wieder einzuhaken. Vielleicht mag das ein oder andere Mal ein bisschen anstrengend sein. Und deswegen wollte ich euch vorwarnen. Schön, dass ihr dabei seid. Wir starten jetzt in die Folge. Viel Vergnügen. Ihr Lieben, heute habe ich einen ganz besonderen Gast, den wir über zwei Ecken sicher alle schon mal auf dem Schirm hatten. 2024 gab es eine Schlagzeile, da hat es geheißen, Geheimtreffen gegen Deutschland. Ich glaube, das haben wir alle auch noch präsent. Aber er kann uns sicher auch selber nochmal gleich abholen und sagen, um was es da genau ging. Hannes Zwetschge heute am Apparat mit
David Schraven, hallo.
David, ich freue mich sehr. Du bist der Gründer, um das einzuordnen, von Korrektiv. Ich höre mich immer so ein bisschen um in meinem persönlichen Umfeld. Viele, die sagen so, oh krass, das ist krass, dass der da gekommen ist. Finde ich auch, freut mich sehr. Danke, dass du dir Zeit nimmst, auch wenn du on the job bist, wie man sieht, für die Leute, die zuschauen. Mhm. Du hast ein investigatives Journalistennetzwerk, würde ich das immer nennen, aber ich habe auch gesehen, es wird sehr oft Verlagshaus auch genannt, gegründet Korrektiv vor einigen Jahren, und ihr habt da 2024, ich glaube, das ist so das, was die meisten Leute präsent haben, eine sehr, sehr große Story recherchiert. Kannst du uns da mal kurz abholen, dass wir das einordnen können?
Ja, also das war die Recherche zum Geheimplan gegen Deutschland. Da ging es um ein Treffen von Rechtsradikalen mit ein paar Leuten aus der AfD, führende Kräfte dabei, ein paar Leute von der CDU waren auch dabei. Und die haben da halt über Ideen gesprochen, Plan gesprochen, wie Deutschland durch Remigration verändert werden soll. Und die Bedeutung der Remigration ist halt sehr wichtig, weil die haben diesen schwammigen Begriff aufgeladen damit, dass die Leute rausschmeißen wollen, die ihnen nicht passen. Also, weiß ich nicht, von Ausländern, von Leuten, die sie sagt, Staatsbürger, die nicht assimiliert sind. Die haben sich darüber unterhalten, wie ein Anpassungsdruck gestaltet werden kann, um Leute aus Deutschland zu verdrängen, zu vertreiben. War eine ziemlich fette Geschichte, hat für ziemlich viel Aufruhr gesorgt und hat mir, glaube ich, die größte Gegenkampagne, die ich in meinem Leben erlebt habe, eingebracht. Über Monate haben PR-Anwälte mit einer Menge Geld dahinter Rufmordkampagnen gemacht, habe ich noch nie erlebt.
Mhm. Verrückt. Ja. Ich glaube, der ganze Begriff Remigration, der kam da damals vor allem auch irgendwie auf. Gell? Was ich ganz spannend finde, weil du auch sagst, natürlich wird da dann auch aufgefahren. Ich habe mich zwei Sachen im Voraus so ein bisschen gefragt. Wie wäre das Ganze weitergegangen, wenn ihr da nicht drauf gekommen wärt? Weil das war vielleicht klingelt es da auch bei manchen, Hotel in Potsdam war da so das Thema, da haben die sich alle getroffen. Und ich frage mich tatsächlich, das zeigt ja auch die Wichtigkeit in deinem Beruf, was wäre da passiert, wie wäre das weitergegangen? Ich meine, da gab es ja einen Plan, die haben sich getroffen, und ich würde schon von außen betrachtet, kannst du sicher nochmal besser einordnen, aber ihr wart da schon der Showstopper an der Stelle, das sichtbar zu machen, zu sagen, schaut mal, was hier passiert. Meines Erachtens ist Remigration da immer noch eine sehr zu positive Darstellung. Es wäre Vertreibung gewesen. Da ging es ja auch am Ende des Tages darum, Leute mit deutschem Pass quasi wieder loszuwerden. Ne?
Ja, also das erstmal zu diesem Sachverhalt selber. Ne? Das ist halt ein Tarnbegriff. Ne? Und dann ist die Frage, wie man den auflädt, wie man diese Camouflage benutzt. Erstmal wird dann immer gesagt so, ja, das geht ja nur darum, wenn Leute hier zu Unrecht sind, wie die abgeschoben werden können. Das ist die positive Variante. Dann ist sogar innerhalb des Verfassungsrahmens. Ne? Also da kann man politisch in der Demokratie drüber reden, wie man mit Leuten umgeht, die halt ohne Papiere sind, die illegal eingereist sind und so weiter. Das ist normal. Dann gibt es aber einen zweiten Teil. Und das ist halt das, was wir auch da besprochen haben in Potsdam, dass halt Leute, die einen deutschen Pass haben, dass die emigriert werden sollen, dass auf die Druck ausgeübt werden soll, durch spezielle Gesetze und anderes, um die zu vertreiben. Und das ist verfassungswidrig. Das haben mittlerweile, ich weiß nicht, etliche Gerichte bestätigt. Das ist der verfassungsfeindliche Kern dieser ganzen völkischen Idee. Und wer diese Idee vertritt, politisch vertritt und mit dem Ziel, daraus konkrete Politik zu machen, handelt verfassungswidrig. Und für ein mögliches Verbotsverfahren ist das der Kern. Plus Spionage. Also wenn die AfD auch noch spioniert, plus diese verfassungsfeindliche Bestrebung durch führende Kräfte, durch Parteitagsbeschlüsse, durch Aussagen von vielen, dann ist sie verfassungswidrig. Der Verfassungsschutz selber, der hat sich auch um diesen Begriff gekümmert und hat geguckt, inwieweit wird er denn politisch vertreten. Und da ist das richtig, was du sagst. Ja, das war der Schaustopper. Das war einmal juristisch klar, dass die Leute gesehen haben, die Gerichte auch gesehen haben, um was es wirklich geht. Der Verfassungsschutz hat halt gesehen, um was es wirklich geht. Und dann kam ja später auch dieses Papier, diese Studie des Verfassungsschutzes raus, die Einstufung, die sich dann jetzt auch vermutlich in den nächsten paar Wochen vor Gericht durchsetzen wird. Und dann kommt die große Frage, was ist mit dem Verbotsverfahren? Das ist der eine Kern, ne? Das ist, was du gerade gesagt hast, Schaustopper. Was wäre passiert, wenn wir das nicht gemacht hätten? Das weiß man ziemlich genau. Da haben wir auch mal drüber geschrieben, Recherchen zu machen. Die treibenden Kräfte der völkischen Idee haben versucht, diesen Begriff, der doppelt ist, ne, wie so ein Chamäleon, der kann die Farbe wechseln, als von Laden mit der Aggression gegen Deutschen, die ihnen nicht passen, dem verfassungsfeindlichen Inhalt, das aber in die Politik zu tragen, in die Programme zu tragen, in die politische Debatte zu tragen. Und da hatten sie sich vorher auch zu verständlich abgesprochen. Da hatten sich führende Politiker der AfD zu abgesprochen mit den Meinungsträgern, mit dem Sellner unter anderem. Und dann ist eben das, was wir beendet haben. Dieses Einsickern dieses Tarnbegriffes in die politische Debatte haben wir beendet. Wir haben denen die Maske runtergerissen und haben für jeden sichtbar gemacht, was uns da erwartet.
Das ist ganz spannend, weil ich mich da frage, ist das, also wart ihr nicht auch, habt ihr nicht auch da hingewiesen für den Verfassungsschutz auch? Also das ist ja auch so ein bisschen, das würde wahrscheinlich keiner zugeben, ne? Aber auch das hat auf jeden Fall mal Rückenwind gegeben, vielleicht aber auch erst das Thema richtig brisant gemacht. Und ich frage mich da immer noch so, ist das überhaupt noch Journalismus, was da gemacht wird? Oder ist es schon mehr an der Stelle?
Nein, das ist Originaljournalismus. Du hast was Unbekanntes und das Unbekannte machst du bekannt. Und das ist ja der Sinn und Zweck, ne, von Journalismus, dass du halt zeigst, was ist. Dass du nicht was erfindest, dass du nicht eine Richtung vorgibst, sondern du beschreibst, du enttarnst die Tarnbegriffe, du machst deutlich, um was es geht, du erklärst, was du beobachtet hast, du legst es auf den Tisch. Und was dann damit passiert, was die Leute machen, ist die Sache der Leute. Ne? Also wenn man eine Wahrheit aufdeckt und dann sagen Behörden, wir müssen uns das angucken, dann machen wir ja nicht die Arbeit der Behörden. Wir sind ja keine Hilfspolizei, ne? Sondern die Behörden gucken sich das selber an, beurteilen das selber, sehen sich selber ihre Quellen an. Was wir machen, ist halt die Debatte offenlegen, zu präsentieren. Und dann müssen die Menschen gucken, was ist denn. Was meinst du, was wir für wichtige Geschichten veröffentlicht haben, die überhaupt nichts gemacht haben? Ich will mal hier Cum-Ex, ne? Cum-Ex fand ich persönlich sich eine unfassbar wichtige Geschichte. Wir haben damals, das ist jetzt Jahre her, da haben wir so die ersten Ursprünge von diesen Cum-Ex-Skandalen in zwei großen Recherchen aufgedeckt. Cum-Ex 1 und Cum-Ex 2. Und ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Die klauen Milliarden aus unserem öffentlichen Haushalt. Deswegen können Infrastrukturen, Brücken nicht gebaut werden. Ich habe gedacht, die Menschen gehen auf die Straße und sagen, das kann nicht sein. Ne? Wir können die Liebe nicht laufen lassen. Hat keinen interessiert. Die haben gesagt, oh ja, dann die Banken klauen Geld. Was willst du machen? Mal ist es so, mal interessiert das die Leute.
Aber was meinst du, wo das herkommt? Weil ich frage mich immer wieder, es gibt ja ganz viele Dinge, also es gibt ja auch tatsächlich fast keinen schöneren Zeitpunkt für dieses Gespräch als jetzt, ne? Also wenn man auch nach Amerika zum Beispiel schaut. Das passieren ja so viele Dinge und das interessiert mich tatsächlich richtig. weil das macht ja was mit dir, das merkt man jetzt auch schon, ne? Da verändert sich was, da kommst du in den Wald und jetzt verstehe ich auch, du hast da ein großes Ding, du machst den Deckel auf, da ist eine richtige Frechheit drunter, eine richtige Sauerei und es passiert irgendwie nichts. Und ich frage mich zurzeit immer mehr, was wir Menschen da vielleicht auch irgendwie installiert haben in unserem Kopf, in unserer Psyche. Es gibt ja Dinge, die völlig klar und offensichtlich sind, auch wenn man jetzt gerade mal Richtung Amerika schaut. Und irgendwie ist es dann allen auch klar, selbst so eine MAGA-Bewegung macht jetzt immer mehr Druck aufs Weiße Haus, auf Donald Trump hinsichtlich der Epstein-Files. Und viele Dinge wären völlig offensichtlich. Und irgendwie neigt man dazu dann manchmal, bei Cum-Ex genau das Gleiche, zu sagen, ja, ist so, was vermutest du da dahinter?
Ein Ohnmachtsgefühl. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Du hast ein Ohnmachtsgefühl. Wenn du mitkriegst, wie Banken, mächtige Banken, mit der Politik im Endeffekt unter einer Decke stecken und sagen, wir klauen mal ein paar Millionen, ach, ein paar Milliarden. Was will der Mensch machen? Was kann ich machen? Was kann ich persönlich machen? Was kann ich? Ich komme aus Bottrop, was kann ich in Bottrop machen? Ich kann sagen, ich finde die scheiße. Ändert sich dadurch was? Nix. Ne? Dann ist ein Ohnmachtsgefühl. Dann hast du bei der Sache mit dem Geheimplan ein paar Dinge gehabt, die zusammenkommen. Du hast eine ganz lange Ohnmachtzeit hinter dir, ne? Also Corona. Wir waren oder sind wahrscheinlich als Gesellschaft noch traumatisiert, ne? Du hast eine Ohnmacht. Ding, was du überhaupt nicht beherrschen kannst, was du nicht verstehen kannst, wo du einfach nur merkst, die Welt ändert sich. Danach kommt Wirtschaftskrise, ne? So, oh, du hast Angst um den Job, du hast irgendwie verändert sich das. Du hast mal was Unvorstellbares passiert. Die Leute knallen sich ab und zwar in einer unfassbaren Brutalität. Auch da wieder.
Da war es ein Netz kurz weg. Also bei Corona war dein Netz kurz weg. Also es war Corona, dann Wirtschaftskrise. Und was war der dritte Punkt nochmal?
Krieg. Dann war der Krieg in der Ukraine brach aus. Ist wieder eine Traumatisierung. Ne? Du kannst dich bestimmt erinnern, als die Panzer die Grenze überrollt haben, ne? Wo man gedacht hat, so scheiße Bomben jetzt hier, ne? Also dieses Gefühl alleine, ne, das ist ja ein gesellschaftliches Trauma, was wir nach dem Zweiten Weltkrieg haben, hat uns immer noch bedrückt, belastet. In der Tasse. Und dann kommt mit einmal der nackte Faschismus wieder. Die Menschenfeindlichkeit. Die haben sich ja nicht mal mehr die Mühe gemacht, sich die Musterstädte anders auszudenken. Die haben ja dieselben Ideen einfach ein bisschen umfokussiert und haben andere Namen drüber geschrieben. Mit einmal siehst du, die machen das ernst. Die meinen das ernst. Die wollen die Macht damit. Und dann denkst du, jetzt reicht's. Dann sagst du jetzt, da kann ich was machen. Das ist mein Nachbar, das ist meine Straße. Ich sehe die Leute. Ich kann mich wehren. Ne? Und dann merkst du, viele Leute gehen mit einmal zusammen und sagen, wir wehren uns. Aber im Endeffekt ist halt ein großer Teil dieses Gefühls, wir müssen uns wehren, dieses damit umgehen, dass man vorher viel belastet worden ist, ohne was machen zu können. Das war wie ein Ventil auch, glaube ich, in der Gesellschaft.
Was fehlt da in Amerika oder vielleicht auch in Russland aktuell, dass die Leute mehr auf die Straße gehen? Oder passiert es und wir kriegen es nicht mit? Das frage ich mich auch manchmal so. Ne?
Zu Amerika kann ich relativ wenig sagen, weil ich das auch nur in den Nachrichten beobachte. Ich glaube, also ich habe ein paar Kollegen da, ich habe ziemlich viel zu tun mit der Columbia University. Ich glaube schon, dass sie sich wehren. Ich persönlich bin da auch sehr optimistisch. Ne? Das ist eine sehr starke Demokratie, eine sehr alte Demokratie. Die haben weniger Traumata wie wir. Ne? Im Unterschied zu den Deutschen haben die in der Regel ihre Kriege gewonnen. Die sind stärker. Die sind als Gesellschaft stärker. Ich glaube, die sind auch resilienter und der Spuk ist bald vorbei. Hoffe ich, ne?
Was sind sie juristisch?
Die Midterms wird Trump verlieren, die Republikaner werden verlieren, eine Mehrheit im Senat für die Demokraten plus wahrscheinlich eine Mehrheit im Repräsentantenhaus. Damit können so idiotische Sachen wie Grönland sofort gestoppt werden. Die Institutionen sind stabil, es gibt sehr viel Widerstand in den Behörden. Die Leaks, die man gerade so lesen kann, ne? Das ist für eine Regierung unfassbar. Das ist eigentlich eine öffentliche Regierung. Da kommt alles raus. Ein Beispiel für so ein Leak, ne? Der zweite Bombardement von diesen Booten, die der Pete Hegseth hat bombardieren lassen. Das ist ein Leak aus dem innersten Kreis des Militärs, aus der innersten Führungsspitze des Militärs, aus einer militärischen Operation, dass die gesagt haben, er gibt ein zweites Video und Pete Hegseth hat angeordnet, tötet sie. Das ist ein Kriegsverbrechen. Das, normalerweise siehst du, liest du sowas nicht. Ne? Also deswegen bin ich da sehr optimistisch.
So Russland kann ich. 16. Januar ist heute. Ne? Das war irgendwann kommt das Video raus und sagt er, ja, klar. Mhm. Ja.
Naja.
Bei dir und hoffe. Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen.
Ich neige dazu, viel zu quatschen. Der zweite ist Russland. Da kenne ich mich ein bisschen besser aus. Ich habe selber ein paar Jahre in Russland gelebt, gearbeitet. Wir machen ein russischsprachiges Radio. Wir senden über Satellit auf Russisch nach Russland, erreichen da ein paar Millionen Leute. Wir recherchieren sehr tief und sehr lange, seit vielen Jahren zu Russland. Wir haben Abschuss MA-17 recherchiert. Wir haben Putins Vergangenheit recherchiert. Wir haben mit Alexei Nawalny recherchiert zu Putin und Putins System. Da ist eine komplett andere Situation. Du hast eine Gesellschaft, die nicht als Gesellschaft funktioniert. Du hast halt vereinzelte Menschen, die in sich vereinzelt sind. Du hast keine gesellschaftlichen Organisationen mehr. Du hast einen Unterdrückungsapparat. Die bauen gerade so einen Neo-Gulag auf, wo Menschen unfassbar brutal zu Tode gefoltert werden. Da machen wir gerade Reportagen drüber und werden da Mitte des Jahres veröffentlichen können. Dass viele bei uns.
Jetzt war leider wieder das Netz. Jetzt war leider wieder.
Ein Staat, der Staat.
Jetzt war leider wieder das Netzwerk bei den unfassbaren Folter. Neo-Gulag, hast du gesagt, nennt sich's?
Ja, Neo-Gulag. Also bei dem Neo-Gulag, das hat halt solche unfassbaren Maßstäbe an Brutalität, weil halt Zehntausende kaputt gefoltert werden. Die werden auch in der Industrie eingesetzt als Zwangsarbeiter. Ne? Da ist nicht nur Folter, sondern auch Zwangsarbeit und alles, was dazugehört. Und wir können uns nicht vorstellen, wir denken, wir hätten mit einem Staat zu tun. Mit einer Regierung, die staatlich handelt, die das Gute für die Menschen will. Nein, das ist kein Staat. Das ist eine Mafia-Bande, wo der Chef der Mafia der Staat geworden ist. Du hast Kriminalität und Staat sind eins geworden, sind in sich verwoben, ineinander aufgegangen. Und da Widerstand zu leisten, nur kleine Symbole des Widerstandes zu leisten, die werden halt brutalst unterdrückt. Also wie gesagt, ich sag dir ein Beispiel, damit das ein bisschen plastischer wird. Ne? In der Stalinzeit, als die Leute gefoltert worden sind, da hatten die so eine Art Regelsystem. Ne? Die haben gesagt, da sind die Folterkammern, da wurden die Leute reingebracht, da wurden alle Brutalitäten angetan, die man sich ausdenken kann. Dann wurden die zurückgebracht in ihre Zellen, da konnten sie sich erholen, da lagen die dann rum. Aber die Folter hatte den Zweck, weiß ich nicht, ein falsches Geständnis rauszukriegen. Irgendwas. Ne? Aber jetzt werden die Leute ununterbrochen gefoltert. Die Folter hört nicht auf. Und die ist rein willkürlich. Die verhaften Menschen auf der Straße, bringen die in die Folterkammern, machen die kaputt. Und ich muss so einmal hier dran gehen. Ja? Das tut mir leid. Einen ganz kurz. Ei, was ist los? Ich kann gerade nicht telefonieren. Ich melde mich in einer Stunde, ne? So, da bin ich wieder.
Und war ich war bei
diesem Unterbrummvolk. Ja.
Genau. Das aus rein Druck aufzubauen. Also ich führe jetzt jemand auf der Straße, ich will zeigen, wer sagt hier an, und nur um den Druck zu hochzuhalten oder was siehst du da dahinter?
Damit alle Angst haben. Alle müssen Angst haben. Du kannst der Nächste sein. Und du weißt nicht, reine Willkür, du weißt nicht, warum bin ich mitgenommen worden. Keiner weiß das. Habe ich mich falsch verhalten? War ich richtig? Und die Leute verschwinden dann. Und wir reden von Tausenden, Zehntausenden. Und dann kommen die halt in den Fleischwolf. Ne? Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Die reiten mittlerweile auf Pferden rein. Dann haben die Russen gesagt, zwei Leute auf ein Pferd. Ne? Weil der hinten sitzt, der ballert, der vorne sitzt, der reitet. Und wenn das Pferd tot ist oder einer von ihnen tot ist, kann der andere noch zu Fuß weiter. Ne? Also unvorstellbar. Und das ist der Grund, warum wir auch diese Recherche machen, um mal den Menschen hier zu zeigen, wogegen wir kämpfen. Wir kämpfen nicht gegen eine Weltordnung, die anders werden soll, wo man diskutieren kann. Wir kämpfen nicht gegen für oder gegen Demokratie in Russland. Wir kämpfen gegen einen brutalen Menschenfresser. Wir kämpfen gegen eine Blutindustrie. Und da gibt's nicht, da gibt's keinen zweiten Platz. Wenn die Ukraine verliert, wenn wir verlieren, Europa wird nie wieder erkennbar sein. Dann ist einfach, wir müssen gewinnen. Und das verstehen viele hier nicht, weil sie das nicht kennen, weil sie das nicht gesehen haben, weil die denken, ja, die Russen sind doch eigentlich in Ordnung und irgendwie kann man sich doch immer einigen. Also, ja, theoretisch schon, praktisch sind das halt Verbrecher.
Wie muss ich mir das vorstellen, David? Wie geht ihr daran? Also wie kommt man da jetzt zu Informationen? Na, da gibt es ein Thema, das super wichtig ist, das wird spätestens jetzt klar. Wie kann ich mir das bei euch vorstellen? Da ist das Thema, wir wollen da jetzt recherchieren, wie geht das jetzt los? Haben wir da jemanden? Kannst du uns da ein bisschen abholen?
Ja, also wir sind halt eine journalistische Organisation, ist halt ein Rechercheziel. Ne? Also wir fragen uns, was passiert da? Jetzt musst du möglichst viele Quellen aufbauen. Das heißt, wir müssen möglichst nah ranrücken. Das bedeutet, wir setzen enorme Ressourcen ein, die wir uns besorgen, um mit russischen Kollegen zu arbeiten, um Undercover-Strukturen aufzubauen, um Strukturen aufzubauen, die aus diesen reinkommen, aus den Gulags heraus Nachrichten transportieren können. Dann musst du mit sehr vertraulichen Leuten arbeiten. Das heißt, du bist sehr viel an sehr vielen Stellen unterwegs, du musst durch die halbe Weltgeschichte reisen, um Leute zu treffen, mit denen du Kontakte machen kannst. Und dann kommst du Stück für Stück über Vertrauensketten, über Jahre immer tiefer. Und wir sind da halt seit 10 Jahren in diesen Recherchen. Wir haben seit 10 Jahren diese Quellen aufgebaut, seit MH17, seit diesem Verbrechen. So, und jetzt zahlt sich das aus. Jetzt sind wir drin und ich kriege die Schwarm.
Woher nimmst du diese? Schau, ich habe mir heute früh, ich stehe immer auf, gell, und ich habe immer so Bock auf Arbeiten. Ich habe so eine Energie und so. Und wenn ich so einen neuen, wenn ich so eine neue Idee habe, bei mir sind es ja Geschäftsideen, ne? Aber ist ja ähnlich. Jeder beschäftigt sich ja mit was aus einem. Und ich bin da so ungeduldig. Also was heißt ungeduldig? Ich finde es immer ganz wichtig, Unterschiede zu machen zwischen Gier und Hunger. Aber ich bin dann so hungrig und ich will das zu Ende bringen. Und ich habe immer so gesagt, also ein Haus bauen ist nichts für mich, weil es eine Katastrophe, wie lange das dauert. Aber du lachst schon, wenn du seit 10 Jahren an so einer, wie kann ich mir das vorstellen? Was tickt da in dir? Du fühlst da, also ich merke schon im Gespräch mit dir, du fühlst da eine große Ungerechtigkeit, glaube ich auch, die dich antreibt. Spüre ich das richtig? Und wie hältst du den Pace hoch? Auf so einer, das ist ja wie eine Durststrecke, das ist ja Wahnsinn, ne? Um da hinzukommen.
Ja, du hast ja zwischendurch auch jede Menge Geschichten. Ne? Das ist ja nicht nur so, dass das eine Geschichte ist, sondern dazwischen sind ja ganz viele. Ne? Also, wie gesagt, MH17, der Abschluss von MH17, dann das System Putin. Dann haben wir eine Geschichte gemacht über die russische Armee, wie die durch die Massaker in Tschetschenien Krieg, die Folterknechte und die Mörder ausgebildet haben, die dann in der Ukraine die Massaker von Butscha und so was gemacht haben. Also du hast viele Geschichten, die sich immer weiter durchziehen und dann aus vielen Einzelgeschichten ein Gesamtbild ergeben. Deswegen, du hast immer diesen kurzen Sprint, wo du Spaß hast, ne? Aber du hast halt das strategische Ziel und dass du halt was aufdecken willst. Und dieser Kampfgeist ist, ich weiß nicht, das ist Stamina, ne? Also du hast, die stoppen mich nicht. Und ich hoffe, die unterschätzen mich lange genug, bis es durch bin.
So. Ich weiß nicht, wo das herkommt.
Also, welchen Part nimmst du da aktiv noch ein? Also, was ist dein Job bei so einer Geschichte?
Als Publisher muss ich die Teams zusammenstellen. Ich muss gucken, wer muss wo eingesetzt werden. Ich muss die Ressourcen besorgen. Also muss dafür sorgen, dass halt ausreichend Geld da ist. Ich muss die richtigen Talente an den richtigen Ort bringen. ich muss die strategischen Ziele aufrechterhalten, muss dann halt, wenn die Leute anfangen, so rumzulaufen, zu sagen, nee, da lang. Und dann bin ich halt selber auch noch immer Reporter und habe immer Bock, auch noch was zu schreiben. Und dann schreibt man halt zwischendurch mal wieder was und dann sagt man aber, damit die Geschichte klappt, muss man das machen. Und bei diesen Teams, das ist, glaube ich, ein Riesending bei uns, was bei vielen anderen Medien so nach und nach auch passiert, dass man halt nicht mehr als Einzelkraft arbeitet, sondern immer in Gruppen arbeitet. Und wenn man das eine Zeit lang verinnerlicht hat, dann kann man das schaffen, mit sehr großen Gruppen zu arbeiten und dann wird die Durchschlagskraft wesentlich höher.
Mhm. Ihr habt ja auch ein Netzwerk gegründet, ich nenne es mal Netzwerk, wo man auch ja, also Tipps oder Input aus der Gesellschaft quasi einsammelt. Kannst du da uns auch nochmal ins Bild holen?
Oh, wir haben da einiges gemacht. Also wir haben, also das ist auch eine Überzeugung von mir. Ich habe mich früher ziemlich viel mit Boys beschäftigt und das hat damit zu tun, weil ich halt glaube, dass die Kommunikation im Journalismus einen Fehler macht, wenn die glaubt, die muss um Sekunden feilschen, ne? Oder muss nach Sekunden jagen. Sekunden jagen ist so, ich muss TikTok machen, Instagram machen und was. Ich bin halt eher davon überzeugt, dass man, wenn man so viel Arbeit recherchiert, so viel Wissenschaft, muss ich nach Stunden stehen. Ich muss den Leuten Zeit abnehmen. Aber wie nehme ich den Leuten Zeit ab, dass sie bleiben? Ich muss die Sprache der Kunst in die Sprache des Journalismus bringen. Das bedeutet, ich muss mich auseinandersetzen, was Kunst eigentlich ist. Wir schreiben seit 2015 Theaterstücke und experimentieren damit, wie man mit größere Zeit. Bist du da?
Ja, hat uns abgebrochen, aber jetzt konnte man noch folgen, genau. Also Theaterstücke seit 2015. Richtig.
Mhm. Ja. Und damit experimentieren wir halt und kriegen raus, wie das funktioniert, weil ich im Theater in einem Stück 3,6 Millionen TikTok-Sekunden habe. Und wenn ich ein gutes Theaterstück mache, das haben wir schon geschafft, dann führe ich das in 40 Theatern über Wochen auf. Dann erreiche ich so viel TikTok-Sekunden, da kannst du dir gar nicht vorstellen. Auf jeden Fall funktioniert das. Warum ist dann die Kunst so entscheidend? Und was ist der Punkt, wo die Kunst zum Bürgerfaktor wird? Beuys hat damals gesagt, jeder Mensch kann Künstler sein. Und ich sage, jeder Mensch kann Journalist sein. Wir müssen nur Erfahrung und Wissen vermitteln. Wir müssen die Methoden an den Menschen bringen. Und wenn ich jetzt von den Teams ausgehe, ne, wir haben Teams mit Journalisten, mit normalen Journalisten, kann ich gut mitarbeiten. Aber was ist, wenn ich ein Team baue von Bürgern? Wenn ich sage, ich will mit 10.000, 15.000, 20.000 Bürgern zusammen recherchieren. Und welche Themen kann ich mit denen angehen und wie mache ich das? Und das ist halt eine Netzwerk. Daraus haben wir den Crowd Newsroom gebaut aus dieser Idee. Das ist eine Software, mit der man halt eben so Massenrecherchen machen kann. Wir haben das oft getestet. In Hamburg haben wir eine Recherche gemacht. Da waren so 15.000, 16.000 Leute dabei. Und haben rausgekriegt, wem eigentlich die Wohnungen in der Stadt gehören. Grundbücher sind geheim, aber jeder Mensch hat das Recht zu wissen, wer ist sein Vermieter. Also muss man mit den 16.000 Leuten nach den Vermietern gucken, ihren eigenen. Und dann kriegst du raus, wem gehört die Stadt. Und dann weißt du nachher, der Treiber in den Mietpreisen ist nicht irgendwie so eine anonyme Aktiengesellschaft, die Gott weiß, was macht, sondern der Treiber im Mietmarkt sind Pensionsfonds von dänischen Lehrern. Die wollen ihr Geld anlegen für ihre Renten, kaufen dafür Häuser in Hamburg, damit sie ihre Renten bezahlen können, müssen die Renditen hoch, deswegen machen die Mieten hoch. Also die Lehrer in Hamburg bezahlen die Lehrer in Dänemark. Fand ich super. Und mit denen kannst du ja reden, weißt du, das sind ja keine bösen Kapitalisten, das sind hügelige Leute, die sitzen in hügeligen Cafés und mit denen kannst du quatschen. Und das ist halt Journalismus, wenn du es halt so weit machst. Das andere Netzwerk ist halt mit diesen professionellen Journalisten. Da haben wir halt gesagt, okay, wie ist das, wenn wir mit Lokaljournalisten in ganz Deutschland an Themen arbeiten, Themen zusammenbringen, was für die interessant ist. Und das funktioniert auch ganz gut. Da haben wir jetzt so 2000 Leute in Deutschland, die in dem Netzwerk sind. Und da kommen hin und wieder auch gute Geschichten machen.
Du hast vorher auch gesagt, du musst die finanziellen Fäden natürlich da auch zusammenziehen. Das ist für meinen Podcast natürlich auch immer super interessant, weil es ja sehr viel um Business geht. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Wie funktioniert sowas? Wie finanziert sich das Ganze? Weil das ist ja eine wahnsinnige Apparatur jetzt da.
Ja, wir sind mittlerweile 200 Leute. Also Korrektiv ist mittlerweile recht groß geworden. Wir haben so eine Mischfinanzierung. Dazu muss ich vielleicht sagen, ich bin so Unternehmer, ne, seitdem ich 17 glaube ich. Da habe ich meinen ersten Verlag aufgemacht. Ne. Mit 18 war ich erst einmal pleite. Also seitdem mache ich immer so, wie geht das, wie kommt man auch an die Kohle ran, dass man das machen kann, was man machen will. Ne. So im Selbstständigen. Ja. Und dann habe ich, als ich Korrektiv aufgemacht habe, angefangen erstmal mit einer Stiftungsfinanzierung. Das war halt ein paar Leute überreden, Kunden im Endeffekt überreden, gebt mir Geld, vertraut mir, ich mache daraus was Gutes. Und das hat geklappt. Dann war mir aber klar, dass ich möglichst schnell auf eine Finanzierung kommen muss, die breiter ist. Ne? Und da habe ich mir überlegt, dass der gemeinnützige Teil des Journalismus, der gemeinwohlorientierte, der Teil der Gemeinschaften, dass das eben auch gemeinnützig ist und damit auch Spenden annehmen kann. Da konnte ich das Finanzamt von überzeugen. Und dann habe ich halt dieses Journalistenzentrum damals als gemeinnützige GmbH gegründet. Damit konnte ich den Spendenanteil aufbauen. Und dann kommt nur der dritte Teil, das ist einfach nur Geschäfte machen. Ne? Also Bücher drucken, Bücher verkaufen, so das Übliche. Aber diese Idee mit den Spenden ist deswegen interessant, weil du verlässt damit die Logik des Verkaufens. Du konzentrierst dich nicht mehr auf das, was die Leute haben wollen. Du konzentrierst dich auf für die Gesellschaft. Und wenn die das verstehen, dann möchte das, was es euch gibt. Deswegen gebe ich euch Spenden. Die lesen vielleicht nicht mal die Geschichte machen, die sagen aber, es ist trotzdem wichtig, dass es so was gibt. Und deswegen kriegt er für nur 5 Euro, 1 Euro oder viele Euros.
Die glauben ans
dieses, ja, ne? Ja, genau. Und wir machen halt einen Unterschied. Das ist halt was. Und das musst du halt beweisen. Wenn du nicht einen Unterschied machst, dann macht das keinen Sinn. Ne? Und dann war meine Theorie. Ne? Und das hat geklappt. Hat funktioniert. Mein Vater glaubt das immer noch nicht. Er sagt, wir müssen doch was verkaufen. Nein, ich verkaufe nichts. Also klar, ich verkaufe ein paar Bücher, aber...
Aber schließlich die Geschichte, wenn die fertig ist, die wird auch nicht verkauft. Also es ist tatsächlich jetzt genau... Nein.
Also ist so 3/4 war, ne? Also ja, verkaufen nicht. Also Inhalte sind immer zugänglich, immer umsonst zugänglich. Aber wir machen halt auch Bücher. Und weil wir halt Bücher machen und dann die Geschichte anders verpackt ist, sagen wir natürlich auch, klar, ein Buch muss man bezahlen.
Machen wir diese drum, wenn jetzt ein Medium diese Geschichte will, zum Beispiel Geheimplan gegen Deutschland, da fließt kein Geld, sondern ihr stellt die Informationen zur Verfügung und die anderen hängen sich dran.
Ja.
Ja. Genau. Super spannend. Du warst gar nicht so jung, als du Korrektiv gegründet hast, ne?
Nee. Ich war da damals Ressortleiter bei der WAZ, Funke Gruppe, also die heißt jetzt Funke Gruppe, damals WAZ Gruppe. Und da war ich Ressortleiter für Recherchen, Investigatives. Und ich habe halt gesehen, das geht nicht weiter. Und dann habe ich mir Korrektiv ausgedacht.
Aber
ich habe halt vorher. Ne? Oh Mann, ja. Ja.
Weil ich es ja mal ganz spannend. Jahre, ne? Also die jungen Leuten sprichst. Wie bitte?
Nee, sag.
Na, weil wenn, ganz oft sprichst du mit Leuten, die sagen, wenn du es bis, oder sieht man auch, weil wir vorher bei Social Media waren, ganz oft, wenn du es bis 35 nicht geschafft hast und so, und das ist einmal wieder der Beweis, dass man was ganz, ganz Großes auch machen kann, zu jedem Alter in seinem Leben, so, ne?
Ja, klar, auf jeden Fall. Also, bis du tot bist, dann geht's nicht mehr. Aber klar, du kannst immer aber.
David, wie kommuniziert ihr? Wie kann ich mir das vorstellen? Ich stelle mir das, also dieser Newsroom, das ist ja eine eigene Software, aber wie hält man so ein internationales Netzwerk an Menschen zusammen? Sicher, wie kommuniziert man da auch sicher?
Sicher ist überhaupt kein Problem. Du kannst ja die verschiedenen Techniken benutzen, ne? Also angefangen von Kryptologie bis, weiß nicht, Softwareprodukte, da gibt es 1000 Sachen. Wenn das wichtig ist, trifft man sich sowieso persönlich. Also man fährt halt viel durch die Gegend. Im Prinzip geht es auch darum, du musst mobil bleiben. Aber es gibt ein paar Sachen, die sind kulturell, glaube ich, enorm wichtig. Kulturell heißt, wir sind eine deutsche Organisation, wir haben aber als Gesellschaftssprache Englisch. Weil wir Englisch sprechen, können wir Leute aus anderen Ländern beschäftigen ohne Probleme. Also wir arbeiten mit, was ich, Ägyptern zusammen, mit Leuten aus allen Ländern. Wir haben Leute, die wir anstellen in Polen, in England, egal wo. Ne? Das spielt keine Rolle. Die Leute müssen können, was sie können wollen, und dann können die mit uns arbeiten. Das ist sehr, sehr wichtig. Ne? Und du hast dann so eine Kultur damit verbunden. Also wichtige Unterlagen, die wir bereitstellen, die kommunizieren wir in Englisch. Die sind da offen und haben da, ich glaube, das Zweite, was sehr wichtig ist, dass du nicht elitär bist. Wenn du anfängst, sowas zu machen und elitäres Denken hast, dann kriegst du nicht die unterschiedlichen Bereiche zusammen. Also Programmierer mit Journalisten, mit Community-Leuten oder auch mit dem Publikum. Du musst immer beweisen, dass du ganz normal bist wie die anderen auch. Alles gleich. Das Einzige, was uns unterscheidet, ist, wir haben in der Sache mehr Erfahrung und in der anderen Sache ein bisschen Wissen. Und das teilen wir. Ne? Aber das wir machen, ist wieder Boys, das kann jeder. Ne?
Aber nochmal auf die Technik. Also kommuniziert ihr mit Messengern? Kommuniziert ihr mit E-Mails? Kommuniziert ihr mit... Wie kann ich mir das vorstellen, wenn du jetzt einen Kollegen in Russland hast und du brauchst einen schnellen Austausch?
Ja, dann setze ich einen Zug und fahr dahin. Dann ist dann halt das Schnellste, was geht. Wenn ich einen habe, mit dem ich weiß, mit dem kann ich sicher kommunizieren über Signal, dann mache ich Signal. Wenn ich weiß, ich kann mit dem auch mal zoomen, dann mache ich
Jetzt haben wir wieder ein kurzes Netzproblem.
Ja. Ich habe dann keine Sicherheitsprobleme, wenn überhaupt nichts Sicherheitsrelevantes rede.
Super spannend. Du bist super spannend. Also, es ist auch tatsächlich, ich glaube, jetzt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist halt enorm komplex, gell? Und das stelle ich mir schon sehr, sehr spannend vor. Ich als Unternehmer durch und durch wäre genau mein Ding. Es gibt ja nichts, es ist super breit, was du da alles machst. Ne? Also es ist ja nicht nur Schreiben. Ne? Erstmal beim Journalismus denkt man, da sitzt einer, der schreibt da den ganzen Tag. Aber es ist ja schon, ich glaube schon auch, dass es ein wichtiger Part ist, dass diese Finanzierung gesichert ist. Ne? Also auch über die Spenden und so, dass man sein Ding machen kann. Weil wenn das jetzt nochmal so der Druck wäre, ich hatte Jan Jessen von der Funke Mediengruppe im Podcast, der ist Kriegs- und Krisenreporter dort. Und da hast du schon, er hat auch öfters mal gesagt, naja, wir müssen am Schluss schon auch nochmal Titelblätter verkaufen. Ne? Und wenn du dich da löst von diesem Finanziellen und du weißt jetzt für dich als Publisher, ich habe diesen Rückenwind, ich kann jetzt meine Arbeit machen, dann nur dann funktioniert das Ganze ja auch. Ne? Weil man muss ja auch, es gibt ja nicht den klaren Weg, den gibt es ja sowieso selten in dem Job, aber bei dir ist es ja wirklich ein, wenn das schon ist, also in meiner Welt, wenn das heißt, ich muss jetzt schnell mit jemandem sprechen und dann ist die Antwort, dann setze ich mir einen Zug und fahre jetzt nach Russland, da explodiert alles in der Marketingwelt. Wie geht es dem? Brauche ich jetzt? Der muss jetzt in 5 Minuten da sein. Wie machen wir das jetzt so? Ne? Ja. Würdest du sagen, dass du ein sehr geduldiger Typ bist?
Nee. Leider nicht. Aber du musst dir das auch so vorstellen, das ist ja nicht immer ich vor im Zug, ne? Sondern wenn du halt Sachen haben willst, dann schickst du andere, die im Zug fahren. Du schickst nur 2, 3 Leute, die im Zug fahren. Ne? Du hast ganz andere Botschaftswege. Aber was vielleicht wichtig ist, was du gesagt hast mit dem, als Unternehmer weiß man ja nicht, wo es lang geht, sondern ich muss halt beweglich bleiben. Genau darum geht's. Ne? Du musst halt eine komplexe Situation handhaben können und du musst so flexibel in den Knien sein, dass du halt weißt, wo ist die Lücke, wo komme ich durch. Und das Hauptproblem bei in meinen Augen nicht erfolgreichen Unternehmern ist, dass die sagen, ich möchte das so haben und wenn es nicht so ist, dann kann ich nicht, dann gebe ich auf, dann mache ich was anderes, dann gehe ich pleite, ich bin nicht bereit, mein Modell zu ändern. Dann spielt es halt nicht mehr mit. Ne? Aber muss.
Aber das ist mein Überthema, David. Das ist das Thema auch in jeder Folge gerade, das Thema eben Gespräch natürlich, weil ich immer wieder sage, ich sehe keine Wirtschaftskrise. Ich habe jetzt hier einen Kundenstamm von 400 Kunden in der Agentur. 260 ungefähr aktiv und darf so viele unterschiedliche Menschen kennenlernen. Und da sehe ich immer, wenn mir jemand sagt, wir haben Wirtschaftskrise, dann schaue ich drauf und kann dir in 5 Minuten sagen, das ist eine Managementkrise und keine Wirtschaftskrise. Das würde mich interessieren, du lernst auch so viele Leute kennen. Siehst du eine Wirtschaftskrise jetzt auch aus der Sicht, weil viele sagen dann, naja, Nachrichten, das sagen wir auch oft, am liebsten wären uns Kunden, die gerade nicht so viel Nachrichten gucken, weil es gibt ja ganz viele, die diese Wege genau finden, von denen du gerade gesprochen hast. Das würde mich aus deiner Arbeit interessieren, haben wir eine Wirtschaftskrise, haben wir eine, wie ich sage, Managementkrise? Ist es schon auch Medien, Journalismus gemacht oder Nachrichten gemacht, das ganze Thema? Wie schätzt du das ein?
Ich sag mal so, Managementkrise ist ein sehr, sehr guter Begriff, ne? Weil das ist das, was ich auch sehe. Aber das ist auf der Kante. Also wir sind nicht weit davon weg. Und das macht die Managementkrise, wie du schon beschrieben hast, so relevant. Ich komme aus dem Ruhrgebiet. Ruhrgebiet war so eine Monoindustrie, ne? Da hast du halt Montagne gehabt und das war lange. Da hast du halt Sachen gehabt, die gingen in Grund und Boden. Das heißt, die Montanindustrie hat den Boden kontrolliert und wenn einer was anderes machen wollte, haben die gesagt, der kriegt kein Grundstück. Die Montanindustrie hat die Leute kontrolliert, die brauchte Arbeiter. Ne? Die hat halt keine Firmen in die Nähe gelassen, die Arbeiter abziehen konnten. Das hat dazu geführt, dass du halt erstmal eine super kräftige, reiche, starke Industrie hat es. Ne? Das war Gelsenkirchen, Bahnhofstraße, war lange Zeit die einkaufsstärkste Straße Deutschlands. Besser als München. Weil da war das Geld. Da war im wahrsten Sinne des Wortes die Kohle. Da kommt eine Krise, du hast gerade Beweglichkeit und wupp, alles im Arsch. Heute ist die Bahnhofstraße in Gelsenkirchen Slum. Ne? Also nicht ganz die Nebenstraße von der Bahnhofstraße. Die Bahnhofstraße das war früher. Das ist meine Erfahrung. Und jetzt sehe ich in der Autoindustrie die Unbeweglichkeit gegenüber der Veränderung der Märkte. Also du hast einen Markt, von dem weiß jeder, der stirbt. Das geht gar nicht anders. Du fährst durch die Gegend und siehst, wie die Chinesen kleine Elektroautos bauen mit ganz viel Geblinke und Gebammel drin. Ne? Die Dinger, die kosten mittlerweile so wenig wie ein Handy. Wie ein Handyvertrag. Dafür kriegst du ein Auto. Das ist aber der Anfang der Entwicklung. Das bedeutet, die Dinger werden noch billiger, die werden besser, die haben größere Reichweite. Probleme werden gelöst. Und jetzt hast du eine Autoindustrie in Deutschland, die in diesem Verhältnis, Gewerkschaften wollen keine Veränderung, Management will keine Veränderung, zusammen so einen starren Monolithenbogen, der die Beweglichkeit verloren hat. Und wenn jetzt in Baden-Württemberg die Autoindustrie um Daimler-Benz in die Knie geht, oder in Niedersachsen, ne, Volkswagen abstürzt, dann haben wir eine Wirtschaftskrise. Ich glaube, die könnte man vermeiden, wenn die Kollegen da jetzt clever genug wären, als Manager zu sagen, okay, dann, wir müssen aber wacker machen. Aber wenn die anstatt wacker zu machen, ihren Einfluss nutzen in der Politik, über die Macht, die die haben, über diese Massen, und dann sagen, wir machen mal besser nichts, ne, dann ist, und da sitzt du daneben, das wird dir wahrscheinlich genauso gehen als Unternehmer. Du denkst ja, das kann nicht wahr sein. Ihr seht das doch. Ja.
Und weißt du, da tut man auch immer leicht ab. Also da erinnere ich mich oft, jetzt haben wir im April 20-Jähriges in der Agentur, aber in meiner Azubi-Zeit war das schon öfters. Da hatte ich immer so Ideen, ging es mir ganz genauso. Auch so Ohnmachtsgefühl, aber trotzdem so ein Gerechtigkeitsding auch so, wo ich so gesagt habe, das kann man doch so nicht machen. Das geht doch so und so viel einfacher. Und das hast du aber heute auch noch als kleiner oder mittelständischer Unternehmer, wirst du dann auch schnell so abgetan, als wüsste der, wie man den Konzern führt. Naja, aber es ist alles sehr, sehr offensichtlich teilweise so. Ne? Audi Ingolstadt ist gleich um die Ecke. Jeder Immobilienmakler sagt dann, naja, je mehr die abbauen, desto ich krieg meine Buden nicht los. Also, sobald die wieder sagen, ich stelle wieder ein, dann explodiert der Preis. Das ist alles ein Kindergarten, wo du dir denkst, das kann nicht euer Ernst sein. Und ich bin 100% auch bei dir. BYD hat, glaube ich, einen Black Friday Rabatt von 50% gegeben. Da gab es Autos, die kosten kosten 70.000 Euro und die hast du für 35 im Online-Shop schießen können. Und die größten Errungenschaften, die wir haben, zum Beispiel von meinem Automodell auf das nächste, war jetzt ein neues Blinker-Design. Wo sind die großen Erfindungen? Weißt du, ich sage auch ganz oft, auch der Einzelhandel zum Beispiel, ne? Die schreien alle, der Einzelhandel stirbt. Und ich sage immer, ja, zu Recht stirbt er. Der hat den Sommerschluss verkauft, der hat den Winterschluss verkauft. Das sind die einzigen zwei Dinge, die die geschissen gekriegt haben in den letzten 60 Jahren. So funktioniert es aber heute halt nicht. Laufst in den Mediamarkt rein, 100%, du fragst was Technisches, ich bin sehr Netzwerk interessiert, wenn ich irgendwas brauche, weil ich bei irgendeinem Kunden ihm irgendwie helfen will mit seinem Netzwerk und laufe dann in den Mediamarkt, weiß ich, ich kriege eine Bullshit-Antwort, statt dass der mir einfach sagt, nö, das können wir hier einfach nicht. Nee, und ja, es ist teilweise einfach so offensichtlich und ich finde, da kann man schon auch viel aus dem Journalismus lernen in Sachen Durchhaltevermögen oder auch, ja, dass man da nochmal sich anders bewegt, so, ne?
Ich glaube, das ist auch eine Aufgabe von Journalismus, dass man das versucht zu erklären. Also auch, wo die Hürden sind. Weil oft haben die Leute im Kopf, wie soll ich sagen, Vorstellungen von der Welt, die so nicht stimmen. Also wenn in dem Entscheidungsfindung. Bleiben wir mal bei dieser Autoindustrie mit der Entscheidungsfindung. Du hast halt, weil das Massenunternehmen sind, über die Montan, also nicht die Montan, aber über die Mitbestimmungsregelung eine starke Gewerkschaft, die um die Interessen hat der Menschen, dass die ihren Job erhalten. Das funktioniert gut, solange du Arbeit hast. Jetzt kommst du in eine Krisensituation. Du hast eine Inflation, du brauchst mehr Geld. Du hast aber mit einmal neue Jobanforderungen. Und damit kommst du in einen Interessenskonflikt. Du hast viele Leute, die können am Motor viele kleine Schräubchen drehen, ne? So wie damals bei den Kameras. Ne? Da war das nochmal Kodak. Ne? Die Kameras werden immer geiler. Ne? Noch ein Knöpfchen, kannst hier noch drehen, da drehen. Und dann erzündet einer 72 DPI-Kamera für Telefon. Die lachen alle. Ne? Guck mal, unsere Kamera hat nur ein Knöpfchen, ist doch viel geiler. Aber das ist die Zukunft. Heute ist Kodak im Arsch. Und das siehst du halt bei den Autobauern und da in den Gewerkschaften, die ihre Leute auch vertreten müssen. Das ist ja ihre Rolle, die halt Schräubchen am Auto drehen. Das geht aber nicht darum. Das geht um die 72 DPI in der Karre. Du musst gucken, was ist das 72 DPI-Produkt, was wir jetzt so wacker entwickeln müssen, weil die Chinesen schon lange dran sind. Und in dem Fall müsste dieses Ratskonzept vom Staat gehalten werden, weil bei VW zu einer Innovation führen. Aber jetzt hast du 48 verschiedene Interessen. Da möchte ich auch nicht Manager sein. Ne? Da, wie willst du das machen? Du erzählst denen ja, Leute, wir müssen da links gehen und dann sagen, Moment, wir müssen erstmal diskutieren. Wir haben Landtagswahl. Ne? Ja, jetzt ist aber Gewerkschaftswahl. Jetzt ist dieses Jahr Betriebsratswahl. Ne? Da passiert nichts.
Ja. Und jetzt die Aufgabe des Journalismus, also so bist du eingestiegen, weil die Aufgabe des Journalismus ist eigentlich, dass die Leute bei ihrer Gewerkschaft halt auch selber verstehen, um was geht's denn jetzt, ne?
Genau, dass alle verstehen, um was es geht. Dass die Gewerkschaften, wenn du Gewerkschafter bist, denkst du immer, der Manager ist der Böse. In diesem Falle würde ich sagen, nee, der Manager ist der, der versuchen muss, wie geht das weiter?
Ja.
Und die Gewerkschaft müsste sich, wenn sie klug beraten wäre, daran beteiligen. Damit von den 100.000 Leuten, die haben, vielleicht 50 durchkommen. Aber erklär das mal. Also deinen Gewerkschaften. Also muss das von außen erklärt werden. Und dieses Wissen muss eben verbreitet werden.
David, zum Abschluss mit Blick auf die Uhr. Social Media, du hast auch gesagt, also ich merke das auch bei mir. Ne? Ich habe irgendwo 1.300 TikToks draußen. Ist ein wahnsinniger Zulauf, auch für uns in der Agentur. Mache ich erst seit 2 Jahren. Aber ich merke auch genau das, was du sagst, eigentlich auch mit den vielen TikTok-Stunden, ne? Oder die Stunden, die man die Leute braucht. Die hochqualifizierten Anfragen, wenn die Kunde bei uns werden, die kommen aus dem Podcast, weil die lang zugehört haben, weil die eine Stunde zuhören. Da gibt es eine ganz andere Markenbindung. Aber wie wichtig ist trotzdem, wie wichtig oder vielleicht auch eine Gefahr ist Social Media für ernstzunehmenden Journalismus?
Ich glaube, wir sind als Journalisten viel zu lange getriggert worden durch diese kleinen Däumchen hoch und Likes und dann hast du da so Zahlen, du hast Dashboards, ne, wo du fummeln kannst und dann sieht das Ziel aus. Ne. Damit werden wir trainiert, auf Parameter zu achten, die eigentlich total irrelevant sind. Also bei uns war das so, meine Leute, die sagen dann immer, guck mal hier, da sind aber, da muss man gucken und das ist wichtig. Mich interessiert das ein Scheiß. Ich sage, mich interessiert nicht die Reichweite, mich interessiert die Reichweite, die dich damit beschäftigt. da müssen wir dran arbeiten. Diese Reichweite, irgendwelche Daumen oder Zahlen. Wir haben ja sowas für Spaß gemacht bei TikTok. Und da hat TikTok so ein bisschen die Schräubchen gedreht bei Social Media. Da hatten wir 6 Videos, davon hatte jedes Video über 100 Millionen Zugriffe. Das ist reine Fantasie. Das wird gar nichts. Wenn er aber 2 oder 3 Menschen erreicht, die richtigen sind, bei denen sich was im Kopf verändert, die daraus Handlungen ableiten, dann ist halt ein riesengroßer, es hat sehr viel Wert. Und um die geht es. Wie komme ich an die ran? Und da bin ich wieder beim Theater. Wir haben 2015, oder bei der Kunst, ne? Wir haben 2015 angefangen mit den Stücke schreiben. Das war okay, war erfolgreich. Wir haben, weiß ich nicht, in Dortmund angefangen, haben dann im Berliner Ensemble die Stücke gehabt. Wir haben Preise gewonnen, Faust gewonnen, das ist so ein Theaterpreis, also das geht, ne? Also auf der Kunstseite. Und dann haben wir uns gefragt, was hat das mit Masse zu tun? Wir erreichen 500 Leute in einem Stück, in einem Theater. Und dann haben wir daran rumgefummelt und haben uns überlegt, wie kann man ein Theater in Video bringen, wie mache ich aus dem Theater ein Twitch, wie mache ich aus dem Theater, ne, andere Formate. Und dann haben wir das über Twitch auch probiert und haben über Twitch dann auch 1,5 Stunden gesendet. Und das klappt. Und mit einmal hast du ein paar Millionen Leute, die sich ein Theaterstück angucken, wie das Ohne Sorg Theater damals im NDR, die gucken das über soziale Medien. Und dann siehst du aber, dass die das ganz gucken. Du siehst die Veränderung, die das bewirkt. Und dann hast du halt, weiß ich nicht, wir hatten damals 2,5 Millionen Zuschauer, ne? Das ist eine Menge beim Theater. Und jetzt haben wir überlegt, wie macht man damit weiter? Das ist das Nächste, was wir gerade machen, über so den Vatikan. Wir haben auch da lange gearbeitet und haben im Vatikan das Archiv gefunden, wo die Kinderschänder weltweit zusammengeführt haben. Und dieses Archiv können wir enttarnen. Und dann machen wir halt mit einem Theaterstück, was wir in 8 europäischen Städten gleichzeitig aufführen, in 8 Sprachen, vervielfältigt machen, vervielfältigbar machen. Und das, glaube ich, ist der Trick. Du hast gefragt, ob ich darüber Flimmerbildchen senden kann und irgendwann guckt da mal irgendeiner dann.
Es ist auch ausschließlich, also es ist, ich glaube, frage ich auch immer, ich meine, das ist Part of meinem Job oder eigentlich das einzige Ziel meines Jobs ist Sichtbarkeit generieren, ne? Aber bei den richtigen Leuten, da bin ich auch dabei. Also wie oft ich auch Leuten sage, wenn die starten immer alle rein und wollen 100.000 Follower haben, was bringen die? Und ich sag dir auch eins, ich habe so meine Apps auf dem iPhone, habe ich geclustert in so in diesen Ordnern, ne? Und da habe ich auch, als ich angefangen habe mit den Videos, bin da über eine Wette reingerutscht in das TikTok-Game, habe ich gesagt, klar, weil ich jetzt auch noch TikTok mache. Und habe den Ordner genannt 100k, also 100.000 Follower, war immer mein Ding so. Und jetzt habe ich, kannst du noch nicht mal sagen, obwohl wir selber so Zähler rumhängen haben, irgendwie 25.000 auf TikTok. Völlig wurscht. Am Ende des Tages kriege ich mit jedem TikTok, also auch wenn ich gar niemanden erreiche, also wenn der Algorithmus mich komplett abfuckt, kriege ich trotzdem 300 Plays, ne? Die erstmal für mich aber nicht interessant sein müssen. Nur Leute, die auch anfangen, und deswegen glaube ich, ist es auch wichtig, das rauszustellen. Jeder hat ja heute die Möglichkeit. Ich habe einen Sohn, der ist 8, und da denke ich mir immer, es ist doch völlig unglaublich, was der jetzt heute für Möglichkeiten hat, Publisher zu sein am Ende des Tages, ne? Und jetzt geht es halt darum, dass es mir immer ganz wichtig, auch in die Sichtbarkeit zu kommen, auch für 300 Leute in die Sichtbarkeit zu kommen. Weil es genau der Punkt, den du gemacht hast. Wenn da die 2 Leute dabei sind, gestern zum Beispiel auch so ein Flimmer-TikTok gesehen, ne? Der wollte auch bloß Likes haben. Es war, hat mich aber sehr inspiriert. Der hat gesagt, morgen kann was passieren, was dein ganzes Leben verändert oder was das Leben von jemand anderem komplett verändert. Und wenn wir alle in unseren Alltag schauen, in deinem noch viel mehr als in meinem, passiert das jeden Tag. Ich frage mich am Abend immer gern auch so, was war heute Glück? Das ist so mein Tagesabschluss. Was war heute Glück? Das war sicher heute unser Gespräch. Weil das in ganz vielen Dingen wieder was in meinem Leben verändert und heute auch bei Leuten, die diesen Podcast hören oder den 100 hören, 500.000, 10.000 oder 100.000, ist auch erstmal egal. Wenn es die 5 richtigen Leute erreicht, dann hat sich, glaube ich, die Arbeit bei dir im Journalismus gelohnt und bei mir im Marketing, weil dann verändert sich halt auch was und Veränderung brauchen wir, glaube ich, genügend.
Total. Du hast gerade eine super wichtige Sache gesagt. Jeder Mensch kann Publisher sein. Jeder. Wir haben alle die Möglichkeit. Und das, was ich gerade gesagt habe, Erfahrung und Wissen. Und das muss dazukommen. Und ich sehe das ist halt mein großes Ding, meine Antrieb, warum ich das alle mache. Ich glaube halt an eine redaktionelle Gesellschaft. Und wenn wir das schaffen, dass wir die Menschen zu trainieren, dass die halt diese Informationen sammeln, aufbereiten und verbreiten können, dann schaffen wir eine gesellschaftliche Debatte, die sehr hochwertig ist. Und dann kannst du halt sehr, dann kannst du ein Paradies bauen. Wir haben alles. Wir haben Pizza, wir haben Heizung, wir haben alles. Wasser, ne? Was willst du eigentlich mehr? Wir können unsere Freunde treffen und gibt Bier. Ist alles da. Und das, was wir brauchen, ist halt Kommunikation. Und
das, ja. Aber diese Expertise, das ist schon ein wichtiger Punkt, den du auch nochmal sagst, ne? Weil das ist, glaube ich, das wäre das Allerwichtigste, ne? Also Nummer eins, ich bin auch voll dafür, jeder sollte sein Wissen teilen. Das ist das, was ich hauptsächlich in meinem Content mache, weil ich sage, es muss nicht jeder den gleichen Fehler machen. Aber was so wichtig wäre, obwohl ich niemanden bremsen will, in dem Rush da Publisher zu werden, aber es wäre so wichtig, auch die Fresse zu halten, wenn man keine Ahnung hat. Und das ist das, was leider die meiste Zeit nicht passiert.
Dann ist total wichtig, dieses Wissen von mir. Wir haben da so ein Ding gebaut. Ich weiß nicht, ob ihr davon mal gehört, das Reporterfabrik. Das habe ich mit Kurt Schnimm aufgemacht. Da haben wir mittlerweile 120.000 Einschreibungen in so einer digitalen Akademie. Und da können Leute alles wissen, was man im Journalismus braucht, lernen. In größtenteils kostenlosen Online-Workshops. Da gibt's auch Inhouse-Workshops und was nicht alle, ne? Wenn es darum geht, Wissen vermitteln, da kann man gucken. Ne? Das funktioniert.
Das klingt sehr gut.
Bin da sehr optimistisch. Das wird alles gut. Die Russen verlieren, in Amerika beruhigt sich das, Europa wird Einheit, wird alles gut.
David, ich sag dir eins, wenn du, jetzt setzen wir nochmal einen Timestamp am 16. Januar 2026, total optimistisch bist, nach den Themen, die wir jetzt auch hatten, was da los ist, auch in Russland und so weiter, vielen Dank, dass du uns auch alle geliefert hast, dann dürfen wir, glaube ich, alle ein bisschen optimistisch sein und vielleicht an den Stellschrauben, an den Kodak-Stellschrauben drehen, die in Zukunft wichtig sind. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein Zahn der Zeit. Ich versuche mit meinem Blick, das ist meine Aufgabe in meinen Unternehmen, 6 Monate im Voraus zu sein. Und ich glaube, dass wenn sie alle wären, dann würde man auch, heißt nicht, dass man dann unfehlbar ist, ne? Aber man hätte wenigstens mal das, was vorne dran wichtig ist und nicht das, wo jetzt heute brennt, wo hier das Telefon klingelt. Ich sage auch so oft zu meinen Leuten, wir sind keine Notaufnahme, wir sind eine Werbeagentur, ne? Und wenn da einer jetzt super schnell und was weiß ich was, sonst hätte ich gestern gebraucht, dann war er zu spät. Wir müssen nach vorne schauen und schauen, was wirklich wichtig ist auf der Welt. Und du hast es schon gesagt, das habe ich von Jan Jessen eben auch gelernt. Ey, wir stehen jeden Tag auf aus einem warmen Bett. Wir können in den Supermarkt gehen, wir können essen gehen. Du sitzt in deinem Auto, du kannst dich frei bewegen, du kannst jetzt eine nächste gute Story machen. Uns geht es so, so gut. Und das sollten wir, glaube ich, immer ein bisschen mehr im Fokus haben, als alles nur Katastrophe. Ne?
Genau. Alles klar.
Vielen Dank für deine Zeit.
Danke ganz gerne, ne? Man sieht sich. Bis dann.
Mach's gut. Danke dir, David. Bis bald.